Erwartet das tägliche Bibelhörbuch. 25. Juni. Wir lesen aus der Übersetzung Gute Nachricht Bibel und das Copyright liegt bei der Deutschen Bibelgesellschaft. Aus dem zweiten Buch Könige lesen wir von Kapitel 8, Vers 1 bis Kapitel 9, Vers 13. Elisha hilft nochmals der Frau aus Schunem. Elisha hatte der Frau, deren Sohn er wieder lebendig gemacht hatte, die Weisung gegeben: Zieh weg von hier und suche für dich und deine Familie anderswo ein Unterkommen, denn der Herr schickt eine Hungersnot ins Land, die 7 Jahre lang anhalten wird. Die Frau tat, was der Mann Gottes ihr befohlen hatte, und blieb mit den ihren 7 Jahre im Land der Philister. Dann kehrte sie nach Israel zurück und wandte sich an den König, um ihr Haus und ihre Äcker zurückzubekommen. Der König sprach gerade mit Gehasi, dem Diener Elishas. Er hatte ihn gebeten: Erzähl mir doch von den Wundertaten, die Elisha vollbracht hat. Und gerade als Gehasi ihm erzählte, wie Elisha einmal einen toten Jungen wieder lebendig gemacht hatte, erschien die Frau vor dem König und bat ihn um Hilfe wegen des Hauses und wegen der Äcker. »Mein Herr und König«, sagte Gehasi, »das ist die Frau, deren Sohn wieder lebendig wurde, und hier ist auch ihr Sohn.« Da ließ sich der König noch einmal alles von der Frau selbst erzählen. Dann gab er ihr einen Hofbeamten mit und befahl ihm: »Sorge dafür, dass sie alles zurückbekommt, was ihr gehört, und sieh zu, dass sie auch vollen Ersatz bekommt für alles, was man in den Jahren ihrer Abwesenheit auf ihren Feldern geerntet hat.« Elisha sagt Hazael, dass er König von Syrien wird. Elisha kam nach Damaskus, als Ben-Hadad, der König von Syrien, gerade krank zu Bett lag. Als der König erfuhr, dass er in der Stadt sei, sagte er zu Hazael: »Geh zu dem Mann Gottes, nimm ein Geschenk mit und frage durch ihn den Herrn, ob ich noch einmal gesund werde oder nicht.« Hazael ließ 40 Kamele mit allen möglichen Kostbarkeiten beladen, wie man sie in Damaskus herstellt, und erschien damit bei Elisha. Er sagte: »Dein ergebener Diener Ben-Hadad, der König von Syrien, schickt mich und lässt fragen, ob er noch einmal gesund wird oder nicht.« Elisha antwortete: »Geh und sag ihm, dass er wieder gesund wird. Aber der Herr hat mich wissen lassen, dass er sterben muss.« Elishas Gesicht wurde starr von Entsetzen, dann brach der Mann Gottes in Tränen aus. Hazael fragte: »Warum weinst du, Herr?« Elisha erwiderte: »Ich weiß, wie viel Unglück du über die Leute von Israel bringen wirst. Du wirst ihre Städte in Brand stecken, die jungen Männer umbringen, die Kinder am Boden zerschmettern und den schwangeren Frauen den Leib aufschlitzen.« »Aber mein Herr«, antwortete Hazael, »ich bin doch nur ein armer Hund. Wie sollte ich so etwas Gewaltiges vollbringen können?« Da sagte Elisha zu ihm: »Der Herr hat mich wissen lassen, dass du König von Syrien wirst.« Hazael kehrte zu seinem Herrn zurück. Der fragte ihn: »Was hat Elisha gesagt?« »Er hat gesagt, du wirst wieder gesund«, antwortete Hazael. Am folgenden Tag nahm Hazael ein Tuch, tauchte es in Wasser, presste es auf das Gesicht des Königs und erstickte ihn. Dann übernahm er selbst die Herrschaft als König von Syrien. Über König Joram von Juda. Im 5. Regierungsjahr Jorams, des Sohnes Ahabs, des Königs von Israel, wurde Joram, der Sohn Josaphats, König von Juda. Er führte die Regierungsgeschäfte zunächst gemeinsam mit seinem Vater Josaphat. Er war 32 Jahre alt, als er König wurde, und regierte 8 Jahre lang in Jerusalem. Er hatte eine Tochter Ahabs zur Frau. Wie die Familie Ahabs folgte er dem schlechten Beispiel der Könige von Israel und tat, was dem Herrn missfällt. Doch der Herr wollte Juda nicht vernichten. Er hatte ja seinem Diener David versprochen, dass sein Licht nicht verlöschen sollte und in alle Zukunft einer seiner Nachkommen König sein würde. Während der Regierungszeit Jorams sagten sich die Edomiter von der Oberherrschaft Judas los und setzten einen eigenen König ein. Joram zog darauf mit allen seinen Streitwagen nach Edom und kam bis in die Gegend der Stadt Zair. Dort wurde er samt seinen Streitwagen von den Edomitern eingeschlossen. Aber in der Nacht schlug er gegen sie los und brachte ihnen eine solche Niederlage bei, dass sie alle die Flucht ergriffen und in ihre Ortschaften heimkehrten. Trotzdem ist Edom seit damals von Juda unabhängig geblieben. Zur gleichen Zeit befreite sich auch die Stadt Libna von der Oberherrschaft Judas. Was es sonst noch über Joram und seine Taten zu berichten gibt, ist in der amtlichen Chronik der Könige von Juda nachzulesen. Als er starb, wurde er in der Grabstätte seiner Vorfahren in der Davidsstadt bestattet. Sein Sohn Ahasja wurde sein Nachfolger. Über König Ahasja von Juda. Im 12. Regierungsjahr Jorams, des Königs von Israel, wurde Ahasja König von Juda. Er war der Sohn des Königs Joram von Juda. Er war 22 Jahre alt, als er König wurde und regierte nur ein Jahr lang in Jerusalem. Durch seine Mutter Atalja, eine Tochter des Königs Omri von Israel, war er mit der Familie von König Ahab verwandt. Und er folgte auch ganz dem schlechten Beispiel der Ahab-Sippe und tat, was dem Herrn missfällt. Gemeinsam mit Joram, dem Sohn Ahabs, zog er nach Ramoth in Gilead in den Kampf gegen König Hazael von Syrien. Joram wurde von den Syrern verwundet und zog sich nach Jezreel zurück, um seine Wunden ausheilen zu lassen. Ahasja kam nach Jezreel und besuchte ihn. Jehu wird zum König von Israel gesalbt. Elisha rief einen Prophetenjünger zu sich und sagte zu ihm: Nimm dieses Gefäß mit Salböl und geh, so schnell du kannst, in die Stadt Ramoth in Gilead. Sieh dich dort um nach Jehu, dem Sohn von Josaphat und Enkel von Nimshi. Hol ihn aus dem Kreis der anderen Offiziere heraus und nimm ihn mit in einen Raum, wo du mit ihm unter vier Augen bist. Dort gieße das Öl auf seinen Kopf mit den Worten: Der Herr sagt, ich salbe dich zum König über Israel. Und dann verschwinde, so schnell du kannst. Der Prophetenjünger, der Abgesandte Elishas, ging nach Ramoth in Gilead. Als er ankam, saßen gerade alle Truppenführer beisammen. Er sagte: Oberst, ich habe eine Botschaft für dich. Jehu fragte: An wen von uns? An dich, Oberst, erwiderte der Prophetenjünger. Jehu stand auf und ging mit ihm ins Haus. Dort goss der Prophetenjünger das Salböl auf Jehus Kopf mit den Worten: So spricht der Herr, der Gott Israels. Ich salbe dich zum König über mein Volk Israel. Du sollst alle Nachkommen Ahabs umbringen, als ersten deinen Herrn, den König. Auf diese Weise will ich Isabel dafür bestrafen, dass sie meine Diener ermorden ließ, die Propheten und all die anderen, die mir treu geblieben waren. Ja, die ganze Familie Ahabs soll umkommen. Alle seine männlichen Nachkommen, die Unmündigen genauso wie die Mündigen, werde ich aus Israel ausrotten. Der Familie Ahabs wird es ebenso ergehen wie der Familie von Jerobeam, dem Sohn von Nebat, und der Familie von Barscha, dem Sohn von Ahia. Isabels Leiche aber sollen die Hunde fressen auf den Äckern von Jezreel, niemand wird sie begraben. Nachdem der Prophetenjünger das gesagt hatte, verließ er das Haus und floh. Als Jehu zu den anderen Offizieren herauskam, fragten sie ihn: Gibt's was Besonderes? Was wollte der Verrückte von dir? Jehu antwortete: Ihr wisst doch selbst, was das für einer war und dass solche Leute nur Unsinn reden. Doch die Offiziere meinten: Keine Ausflüchte, heraus mit der Sprache. Da antwortete Jehu: Er hat mir verkündet, so spricht der Herr, ich salbe dich zum König über Israel. Sofort nahmen die Offiziere ihre Mäntel und breiteten sie auf den Stufen vor dem Haus als Teppich vor Jehu aus. Dann ließen sie die Witterhörner blasen und riefen: Jehu ist König. Aus der Apostelgeschichte, Kapitel 16, die Verse 16 bis 40. Paulus treibt einen Wahrsagegeist aus. Auf dem Weg zur Gebetsstätte der Juden trafen wir eines Tages eine Sklavin, aus der redete ein Geist, der die Zukunft wusste. Mit ihren Prophezeiungen brachte sie ihrem Besitzer viel Geld ein. Die Frau lief hinter Paulus und uns anderen her und rief: Diese Leute sind Diener des höchsten Gottes. Sie zeigen euch den Weg zur Rettung. Das ging viele Tage so, bis Paulus es nicht länger anhören konnte. Er drehte sich um und sagte zu dem Geist: Ich befehle dir im Namen von Jesus Christus, fahre von ihr aus. Im gleichen Augenblick fuhr der Wahrsagegeist von ihr aus. Paulus muss mit Silas ins Gefängnis. Die Besitzer der Sklavin sahen sofort, dass mit dem Geist auch ihre Hoffnung auf Gewinn ausgefahren war. Sie packten Paulus und Silas und schleppten sie zum Marktplatz vor das städtische Gericht. Sie stellten sie vor die beiden Stadtobersten und erklärten: Diese Menschen hier stiften Unruhe in unserer Stadt. Juden sind sie. Sie wollen Sitten einführen, die gegen unsere Ordnung sind und die wir als römische Bürger nicht annehmen dürfen. Auch die Volksmenge war aufgebracht und verlangte ihre Bestrafung. Die Stadtobersten ließen Paulus und Silas die Kleider vom Leib reißen und gaben Befehl, sie mit Stöcken zu prügeln. Nachdem man ihnen viele Schläge verabreicht hatte, brachte man sie ins Gefängnis. Dem Gefängniswärter wurde eingeschärft, sie sicher zu verwahren. Er sperrte sie darauf in die hinterste Zelle und schloss ihre Füße in den Block. Befreiung der Gefangenen und Bekehrung des Gefängniswärters. Um Mitternacht beteten Paulus und Silas und priesen Gott in Lobgesängen. Die anderen Gefangenen hörten zu. Da gab es plötzlich ein gewaltiges Erdbeben. Die Mauern des Gefängnisses schwankten, alle Türen sprangen auf und die Ketten fielen von den Gefangenen ab. Der Gefängniswärter fuhr aus dem Schlaf. Als er die Türen offen stehen sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, denn er dachte, die Gefangenen seien geflohen. Aber Paulus rief, so laut er konnte: Tu dir nichts an, wir sind alle noch hier. Der Wärter rief nach Licht, stürzte in die Zelle und warf sich zitternd vor Paulus und Silas nieder. Dann führte er sie hinaus und fragte: Ihr Herren, Götter oder Boten der Götter, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Sie antworteten: Jesus ist der Herr. Erkenne ihn als Herrn an und setze dein Vertrauen auf ihn. Dann wirst du gerettet und die Deinen mit dir. Und sie verkündeten ihm und allen in seinem Haus die Botschaft Gottes. Der Gefängniswärter nahm Paulus und Silas noch in derselben Nachtstunde mit sich und wusch ihre Wunden. Dann ließ er sich mit seiner ganzen Hausgemeinschaft, seiner Familie und seinen Dienstleuten taufen. Anschließend führte er die beiden hinauf ins Haus und lud sie zu Tisch. Er und alle die Seinen waren überglücklich, dass sie zum Glauben an Gott gefunden hatten. Entschuldigung der Richter und Abschied von Philippi. Als es Tag geworden war, schickten die Stadtobersten die Amtsdiener zum Gefängniswärter mit der Weisung: Lass die beiden Männer frei und sorge dafür, dass sie das Stadtgebiet verlassen. Der Gefängniswärter berichtete es Paulus und sagte: Die Stadtobersten haben mir befohlen, euch freizulassen und wegzuschicken. Verlasst also das Gefängnis und die Stadt, geht im Frieden Gottes. Aber Paulus wandte sich an die Amtsdiener und sagte: Die Stadtobersten haben uns öffentlich prügeln lassen, ohne Prozess und richterliches Urteil. Dabei besitzen wir das römische Bürgerrecht. Auch noch ins Gefängnis haben sie uns gesteckt. Und jetzt wollen sie uns heimlich abschieben? Das kommt nicht in Frage. Sie sollen persönlich herkommen und uns freilassen. Die Amtsboten meldeten das den Stadtobersten. Als diese hörten, dass Paulus und Silas römische Bürger seien, erschraken sie. Sie kamen selbst und entschuldigten sich. Dann führten sie die beiden aus dem Gefängnis und baten sie, die Stadt zu verlassen. Vom Gefängnis aus gingen Paulus und Silas zu Lydia. Dort trafen sie die Brüder und Schwestern und machten ihnen Mut. Danach verließen sie die Stadt. Psalm 143. Zieh mich nicht vor Gericht. Ein Lied Davids. Herr, höre mein Gebet. Achte auf meine Bitte. Du bist treu und gerecht, darum höre mich und hilf mir. Herr, zieh mich nicht vor dein Gericht, denn vor dir kann kein Mensch bestehen. Mein Feind verfolgt mich, er wirft mich zu Boden, um mich zu zertreten. Er stößt mich in die Dunkelheit, zu denen, die schon lange tot sind. Ich habe allen Mut verloren, mit meiner Kraft bin ich am Ende. Ich erinnere mich an früher, an alles, was du damals vollbracht hast. Ich denke über deine Taten nach. Betend strecke ich die Hände zu dir aus und warte sehnsüchtig auf deine Hilfe, wie ein ausgedörrtes Land auf Regen wartet. Herr, erhöre mich bald, ich kann nicht mehr. Verbirg dich doch nicht vor mir, sonst ist es um mein Leben geschehen. Früh morgens sage mir deine Güte zu, denn ich setze mein Vertrauen auf dich. Zeig mir den rechten Weg, auf dich richte ich Herz und Sinn. Herr, rette mich vor meinen Feinden, bei dir bin ich in Sicherheit. Hilf mir, nach deinem Willen zu leben, denn du bist mein Gott. Gib mir deinen guten Geist, dass er mich führe auf sicherem Grund. Herr, mach deinem Namen Ehre und erhalte mich am Leben. In deiner Treue befrei mich aus der Not. Ich rechne mit deiner Güte, vernichte doch meine Feinde, vertilge alle, die mir ans Leben wollen, denn ich gehöre dir. Aus Sprüche 17, Vers 26. Schuldlose mit einer Geldstrafe belegen ist schlimm, und einen geachteten Mann zu einer Prügelstrafe verurteilen ist gegen jedes Recht.